Free audio post-production by Alphonic.com.
Ja, moin, herzlich willkommen zurück bei Wellenlänge. Nachdem wir letzte Woche die Geschichte des Surfmagazins hatten, geht's heute medial weiter. Und wir beschäftigen uns ein gutes Stück weit mit der Geschichte des Surf-Travels, allerdings in Verbindung mit Surffilmen. Dazu haben wir heute den Andreas Jaritz zu Besuch. Der ist in mehreren Surffilmen mittlerweile involviert gewesen. Der erste ging um Surf-Travel in Europa, danach ging es dann nach Afrika und auch in einem Film, nur eine Doku über Surfen und Leben in Jamaika ist er involviert. Wir sprechen heute über Surf-Travel früher, Surf-Travel heute, was Filme damit zu tun haben und viele Themenpunkte rundherum. Viel Spaß beim Zuhören. Genau, heute Geschichte des Surf-Travels. Ich lese im Moment abends immer gerade das neue Buch von dem lieben Andy Brent, Wild Ride. Der war ja schon zwei, dreimal hier im Podcast zu Besuch. Und er berichtet darin unter anderem auch aus dem Jahr 2008 über Tagazut, wie es sich damals schon verändert hatte und wie es früher mal als kleines Hippiedorf war. Dabei steht eine Aussage, ein Zitat von jemandem, das er dabei droppt. Wir zerstören, was wir suchen, indem wir es finden. Andi, also herzlich willkommen erstmal heute als Gast zu unserem Thema. Was sagst du zu der Aussage?
Wow, super Ansage. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, Fabi und Benny, euch beide auch hier kennenlernen zu können. Ja, ich kenne das auch, ja, aus Marokko. Wir hatten ähnliches Thema, weil ich habe ja einige Surffilme produziert. Und als wir damals die spanische Nordküste, Frankreich und Portugal entlang gereist sind und das Ganze in eine schöne Doku, eine launige, wo auch noch viel das spätere Vanlife dann auch noch drin war, hatten wir auch diese Momente, wo wir uns gedacht hatten, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also wenn du dann gewisse Spots 3 Jahre später entlang gefahren bist mit dem Van und du hattest noch das Logo von unserem Film oben und dann kommen plötzlich auf irgendwelchen Parkplätzen die Leute hin und zu dir und sagen, boah, warum hast du dieses Logo drauf? Und wir sind hier, wir haben das damals im Film gesehen und du denkst so, au, Backe. Ja. Also wir hatten diese Diskussion damals, ja, was ist, wenn das wirklich funktioniert, was wir da machen? Und dann war unser Zugang, da hatten wir uns ein bisschen beruhigt und gesagt, wenn wir es nicht machen, macht es wer anders. Mhm. Und wir hatten den Versuch, wir hatten da sehr viele, gerade beim ersten Film halt auch Umweltthemen drin und Respect the Locals und so Themen und dann gedacht so, wenn, dann können wir dem Ganzen einen Drive geben. Was dann draus wurde, ja, sieht man ja jetzt, wenn man entlang reist. Also nicht, dass wir jetzt für diesen Vanlife-Buben da jetzt verantwortlich sind, das hätte es auch ohne uns gegeben, aber ein bisschen was haben wir da wahrscheinlich schon noch ein Schäufchen draufgelegt, ja, damals.
Vermutlich, ja. Ne? Es ist ja auch mega krass, wenn du bedenkst, ne, dass das, was der Andi, schon wieder ein Andi, fällt mir dabei auf, ne, der Andi Brent da schreibt, ist aus 2008. Das war immer noch, das war der nächste, der Zwischenschritt zu dem, was heute Tagazut ist. Ne? Ich war ja jetzt seit 2012 nicht mehr da, aber es muss sich ja sehr viel getan haben, dann nochmal jetzt. Und das ist schon krass, dann, wenn du überlegst.
Ich war tatsächlich noch nie dort.
Ich war 2015 dort.
Ja. 2015 habt ihr das gedreht, oder wie?
2015 war der Afrika-Film, also Beyond. Da haben wir 2015, 2016 haben wir auch in Tagazut gedreht und da war das auch schon eine ganz andere Nummer. Und ich war das erste Mal eh so um die Zeit, wo der Andi dort war, 2008, ethisch, neinisch rum, wird es auch gewesen sein. Und da war es dann, wenn du aus Tagazut rausgefahren bist, also Richtung Norden, kennt man ja auch, was da dann kommt, und Richtung Süden, da hat es dann irgendwie noch eine Stunde nördlich, eine Stunde südlich noch was gegeben und dann warst du aber im Niemandsland. Ja. Also dann war es schon aus, ja, mit irgendwelchen Spot-Beschreibungen, irgendwelche Forecasts oder irgendwas. Also das war, ja.
Ja, ja. Kommen wir gleich näher zu, um den um den Andi sein Buch auch noch abzuschließen, dabei abzurunden, weil er ja immer sehr philosophisch unterwegs ist, schreibt dann dazu auf jeden Fall auch noch, früher war es auch nicht besser, wir behalten nur das Positive im Gedächtnis, das macht die Vergangenheit erträglicher. Also er kommt auch auf den Punkt, dass es auch ganz gute Effekte hat, was da jetzt heute los ist, ne? Und wie das sich so positiv entwickelt. Also ich nochmal eine Empfehlung hier an der Stelle, seine Bücher finde ich alle sehr gut. Demnächst wahrscheinlich mal wieder mit dem neuen Buch im Podcast, aber nur nochmal so zum Abschluss. Auf jeden Fall Thema Marokko. Vielleicht so, ich habe mir den Afrika-Film auch gerade angeguckt, gestern Abend noch schnell. Ja, gerade auf Netflix ja aktuell zu sehen. Und was würdest du denn sagen? Man kommt dabei ziemlich rüber. Marokko ist schon im Ganzen ein deutlich anderes Land als andere Länder in Afrika, ne? Aber auch da gibt es dann riesengroße Unterschiede im Land.
Ja, absolut. Also die Idee von Beyond, das war also die Verlängerung von dem The Old Young and the Sea, von der ersten Doku, die wir gemacht haben. Da haben wir eben in Frankreich, Nordspanien und in Portugal gedreht. Und Beyond ist dann quasi die Fortsetzung entlang mit dem Finger der Küste. Marokko, Westsahara und Mauretanien und Senegal und dann runter bis in die Casamance. Also da war die Idee halt einerseits, Geschichten zu erzählen, dass du von europäischer Geografie, dann ins Aride, in die Wüste und dann aber wieder in Senegal, da wird es wieder bunter und bis runter in die Tropen eigentlich. Also das war so geografisch auch eine Reise. Und Marokko ist halt ein riesiges Land. Also das ist ja total unterschätzt. Man fährt ja, man bleibt ja da irgendwo im oberen Drittel eigentlich hängen, ja, wenn man da in Tagasut und Co. landet. Und da sind aber selbst noch darüber Richtung Casablanca, Richtung Hauptstadt, Richtung Rabat. Da oben, da ist ja Kenitra, da ist ja wahnsinnig viel, ja, wo eigentlich kaum jemand hinfährt, außer die wirklich durchreisen. Da fährt ja keiner, da macht ja keiner einen Surftrip hin, sondern das machen ja nur die auf der Durchreise sind.
Und wenn ist Westsahara sogar auch noch Teil von Marokko? Das ist ja Dann nur irgendwie so ein wie ein eigener Bezirk oder sowas, oder wie man das dann halt auch immer da nennt.
Ja, eigentlich ist es annektiert. Also wir hatten ja Drehgenehmigung gebraucht. Und wir hatten dann quasi beim Kingdom of Morocco bei der Botschaft unser Konzept, unser Skript einreichen müssen und dann mussten wir all diese Dinge rausstreichen. Also die Immigranten in Melilla, ganz im Norden mit der Mauer, da haben wir ja auch gedreht, also da sind ja krasse Stories entstanden und dann im Süden, die Westsahara als annektiertes Gebiet, das durften wir so ja nicht sagen im Film. Also es ist ja Marokko, aber es ist ja, da ist ja ein Disput und dadurch ist das Drehen dort auch nicht ganz so easy, ja. Das heißt, wenn du dann runterfährst, aber um wenn ich zu deiner Ausgangs, ich kann sagen, südlich von Tagasut gibt es so 700 Kilometer Küste.
Ja.
Ja?
Ich bin damals noch bis Sidi Ifni runtergefahren.
Ja.
Das war ja schon ziemlich weit südlich und da war auch schon echt nichts mehr los im Vergleich zu Tagasut. Aber dann habe ich auch die Landkarte mal aufgerufen. Ihr wart dann noch in Tajaya, ne? Das noch direkt Marokko ist und dann halt weiter Westsahara. Und was er da gefilmt hat, war ja auch wirklich krass, auch von den Aussagen der Leute, ne? dass gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was da irgendwo in der Surfhauptstadt quasi los ist.
Überhaupt nicht. Also, wir kommen vielleicht eher auf das Thema. Ich habe heute ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn es ein Exploration Trip, wenn's was machen möchtest, dann fahr einfach an Tagasut vorbei, ja, oder fahr gar nicht nach Tagasut rauf, sondern steige in Agadir aus und nimm dir ein 4WD und fahr da runter und fahr bis Dakhla runter. Das ist ja eigentlich auch ein bekannter Kite-Spot. Mhm. Aber dort, wenn du dort runterfährst, ja, da, und dann die Küste ein Stück rauf, also das ist mega und die wenigsten Leute fahren dorthin, also es ist, da kannst du heute, also Afrika, ja, noch einer der wenigen, da gibt es noch Plätze, ja, wo du das Gefühl hast, du bist, kannst noch was entdecken. Ja.
Wahrscheinlich aber auch einfach, weil es gar nicht so einfach ist, das alles zu bereisen, mit den ganzen Grenzen und whatever. Ist bestimmt auch ziemlich tricky. Vielleicht, oder viele Leute machen sich vielleicht einen krassen Kopf. Ich bin zum Beispiel der Gleiche. Also ich habe schon ewig Bock, also diese Westsahara-Ecke mal runter zum Ballern. Aber ich zerreiße mir immer so ein bisschen den Kopf, auch hier mit meinen Hunden und so weiter. Hab dann irgendwie keinen Bock, dass irgendwelche Straßenhunde auf meinen Hund losgehen und was weiß ich. und so. Und das sind dann immer so, sind alles so Hürden, was mich vor solchen Trips total abhalten. Und vielleicht ist deswegen das Glück von der afrikanischen Küste.
Ja, das verstehe ich. Also das mit den Hunden. Ich kann dir nur sagen, wie es damals, also es war dann die Drehreise war ja 3 Monate. Wir sind ja 90 Tage, haben wir jeden Tag gedreht und sind da runtergefahren. Und ich war überrascht, wie safe und überrascht, wie gut erschlossen. Also es geht ja im Prinzip ein Highway, die gesamte Küste bis nach Dachla runter.
Ah, krass.
Da gibt's halt dann schon, also weißt du, da hast du dann irgendwie Sidi Ifni, dann hast du irgendwie Dantan, also das sind dann halt so vereinzelt alle 100 Kilometer, 150 Kilometer sind dann Orte, dazwischen ist nichts. Da möchtest du nicht unbedingt stehen bleiben, aber da kommen auch immer wieder Leute vorbei, ja. Und vor allem, das ist weniger anstrengend oder weniger hassle, als man sich das vorstellt. Und okay. Die Küste ist ziemlich safe. Also und das Interessante ist halt, du hast halt da dann so Städte direkt an der Küste, wo es halt so kleine Surf-Communities gibt. Und die sind halt very happy to share. Also das ist war eine sehr interessante Erfahrung, ja.
Genau das, wonach wir alle irgendwie nach also suchen. Und das ist ja eigentlich das, wo wir auch denken, dass es überall gibt. Ja, aber es ist halt leider echt irgendwie eine Rarität geworden, sowas.
Ja, ja. Also ich habe es ja da gerade offen. Ja. Ich habe da nebenbei drauf auf die Karte und krass, also wirklich krass wird es dann, wenn du halt dann weiterfährst. Also wenn du dann nach Mauretanien, also da ist noch einmal, weil du das auch gesagt hast, Benni, also Marokko ist schon irgendwo noch an der Grenze zu Europa, ja.
Ja.
Und wenn du dann dein Dachler, wenn du dann nach Mauretanien fährst, das war schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also das war eins der exotischsten Länder, das ich jemals erlebt habe. Also das ist schon, ja.
Ja, ich habe den Film gestern Abend geschaut. Ich habe ihn allein angeschaut. Meine Frau hat ihn dann nicht mitgeguckt, auch weil sie jetzt nicht wusste, ach, geht da ja nur um Surfen, muss ich jetzt nicht sehen. Und wir hatten kurz vorher gerade so ein bisschen so am Abendessen-Tisch so ein Gespräch so über, ach, man müsste doch eigentlich viel simpler leben und viel mehr irgendwie, was weiß ich, auswandern, weg aus dem ganzen Quatsch hier und sich ein bisschen wieder rückbesinnen auf sich selber. Und dann gucke ich den Film und merke, sie so, ja, genau so, wie die Menschen da leben und auch alle sagen, dass sie glücklich sind. Ne, gerade in Mauretanien kam das auch gut raus, auch so über eine so eine Aussage, Schönheit kommt zu dir, wenn du ihr achtsam hier vor Ort Zeit gibst, so ungefähr, ne, und dich einfach drauf einlässt. Dann dachte ich, ja, das passt ja total zu unserem Gespräch gerade. Also da ist, irgendwie ist die Welt noch in Ordnung, obwohl wir es hier als Entwicklungsland abstempeln. Ne?
Ja, also du triffst halt überall auf Menschen, die sich halt ihr Ding oder vielleicht, wenn es jetzt verbunden ist mit Surfen, mir einen Surf-Lifestyle irgendwie bauen. Also den, da gibt es nicht den einen, sondern ich glaube, das war jetzt, was du da jetzt zitiert hast, war die Spanierin, die da in Mauretanien, was schon auch krass ist, ne? Die ist da in so einer männlich geprägten Gesellschaft und ist dort dann quasi, arbeitet dort auch in einem Kitecamp und das war auch für uns eine krasse Erfahrung, dass wir da auf die treffen. Ja. Das war auch nicht geplant. Die haben wir eigentlich zufällig getroffen, beziehungsweise waren das immer so Geschichten, die wir unterwegs von Travelern dann aufgenommen haben. Also wir hatten gewisse Anchor-Charaktere, da wussten wir. Wir hatten auch Leute, die uns, mit denen wir vorab in Kontakt waren. Aber es sind viele Charaktere, die du einfach zufällig triffst. Genauso wie den Schweizer, der Mathematiker, der da mit seiner Frau in dem nirgendwo Campingplatz ist und dann Windsurfen geht. Also da ist ja dann eine Windsurf-Szene ja auch im Film. Das war so ein krasser Typ, denn der ist uns einfach über den Weg gelaufen, ja. Und den mussten wir halt einfach einfangen, ja.
Spannend. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie man an so einen Film denn eigentlich rangeht. Ob man ob man losfährt und die Leute unterwegs sucht oder mit einer festen Agenda rangeht. Aber es ist so ein Mix dann anscheinend auch, ne, bei deinen Projekten gewesen.
Ja, es war ein Mix. Also wir hatten immer auch das Zufallsprinzip als Konzept dabei. Du musst aber, weil wir hatten ja dann schon auch, also beim ersten Film in Europa, wir hatten ja auch Sponsoren dann irgendwann. Also wir waren da schon Gonzo-mäßig unterwegs, aber wir hatten dann ja auch mit ein paar Brands da gearbeitet und da musst du dann schon auch irgendwo deren Leute irgendwie reinbringen, sofern sie zum Konzept passen. Du hast dann schon Termine und du musst irgendwie schon einen Plan haben. Also es war nicht nur los starten und schauen, was passiert. Aber du hast dann halt auch so Dinge, du musst halt einen Platz finden, weißt du, in Rabat, wo wir, da ist der Mario zum Beispiel 3 Tage am Stück vor diesem Buchladen gesessen, wo dieser Typ mit diesen Stapeln an Büchern, diese Bilder, weißt du, wo der ja. So ein Mini-Buchladen, ja. Ja. Und der ist 3 Tage, ist unser Regisseur dort gesessen, hat eine Zigarette nach der anderen geraucht, hat seine Kamera dort gehabt und der Typ hat immer gesagt, nein, heute nicht, inshallah. Mhm. Morgen, ja, morgen vielleicht. Und dann irgendwann so, was denn mit der Produktion, wenn du halt, du hast ja dann schon einen Plan, du musst irgendwie weiter, du musst ja durch runter, du musst ja bis in den Senegal und so, ja, Mario, was tun wir jetzt? Du kriegst jetzt noch einen Tag, ja. Wenn du es jetzt morgen nicht schaffst, dann fahren wir. Oder du musst dir irgendwie einen Ride suchen und wir fahren vor zum nächsten, weil da war halt auch das Thema mit Swell und so weiter. Weißt du, das ist ja. Und die Story ist uns auch reingerannt und er hat irgendwie da 3 Tage gesessen und am 3. Tag hat er ihm dann das Interview gegeben und das sind halt wunderschöne Bilder gewesen und die Gedanken von dem, das war halt auch großartig, ja, ne?
Voll, auf jeden Fall. Ja. Du hast schon erwähnt, The Young, The Old and the Sea war der Vorgängerfilm. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht geschafft zu gucken. Der spielte dann in Europa. Würdest du denn sagen, Surf Travel ist eigentlich ein Phänomen, das in erster Linie aus Europa, vielleicht sogar landlocked Leuten wie uns stammt?
Ja. Ja, denke ich schon. Also vor allem ursprünglich, und das war beim ersten Movie, haben wir das gemerkt, wo es in Spanien auch zunehmend von der Wirtschaft her besser lief. Da konnten dann Leute mehr traveln. Das war auch interessant, ja, dass wir dann auch Leute getroffen haben schon, die irgendwo irgendwelche Trips nach Indo und so weiter gemacht haben. Das war während dem Auslandssemester, als ich 2005 in Spanien studiert habe, überhaupt noch nicht. Und dann, wie wir später die Old Young and the Sea gedreht haben, waren die schon offener. Das war auch interessant zu sehen. Zuerst war extrem, an einigen Orten extrem localized. Dann hat es Jahre gegeben, wo sie selber viel gereist sind, die Spanier, hatte ich den Eindruck. Dann hat sich das geöffnet. Dann haben sie gemerkt, wenn sie selbst nicht die Locals sind, dass sie eigentlich, ja, dass das eigentlich oft Kacke ist, wie sie sich benehmen. Und dann sind halt die Jahre gekommen, was halt überall voll worden ist und wo das wieder, also das war so ein Phänomen, das haben wir auch beobachtet in der Zeit. Und das war schon ein Landlocked-Surfer-Thema. Ja. Also die Nordics, die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer, finde ich schon. Und dann auf der anderen Seite, ich habe ja auch eine Zeit lang in San Francisco verbracht. Du hast natürlich die Kalifornier, die dann schon auch diese Trips nach Mittel- und Südamerika, also Mexiko, Baja California und dann halt auch Costa Rica und so weiter. Also das war auch sehr massiv. Und dann wahrscheinlich auf der anderen Seite die Australier, die nach Bali geflogen sind. Ja, aber das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht so gut. Ich kenne es halt nur von den Kaliforniern, die dann halt irgendwelche Strike-Missions nach Mexiko machen. Ja, wenn irgendwie ein geiler Swell ist oder so. Ja, das haben wir zum Beispiel dann auch einmal gemacht. Aber ist sicher europäisches Phänomen. Ja, Landlocked-Surfer-Phänomen.
Hast ja auch
haben wir ja genug davon.
Ja, genau. Hast ja im Vorgespräch auch schon das Buch von dem Weißecker, ne? On Search on Captain Zero angesprochen. Da geht's ja eigentlich auch so um die Tour über Mexiko gen Süden weiter runter. Ich bin immer noch dabei, es zu lesen, weil ich es nur auf Englisch habe und es ein bisschen anstrengend noch ist, aber ich komme langsam voran.
Ja, das war so für mich halt auch die Literatur, die halt so alles gestaltet hat. Also man muss ja auch wissen, der L.C. Weisbecker war ja ein Drehbuchautor für Miami Vice. Also die Story, dass da diese Drogengeschichte in dem Buch, und der hat ja einen Background, der hatte für Miami Vice mit Don Johnson und mit diese Krimiserie, wo diese beiden Ermittler waren, da hat der L.C. Weisbecker ja auch Drehbücher geschrieben. Krass, das gibt es ja diese Backstories. Ja. Und dann gab es tatsächlich einige Jahre später eine österreichische Filmcrew, die haben in L.A. im Filmbereich gearbeitet und die haben einen Surf-Movie gemacht. Die sind diesen Trip nachgefahren und der hieß Zen and Zero. Und das wiederum, die zwei Leute, die beteiligt, da war ein Fotograf dabei, Polaschek und einer von denen, die den Film gemacht haben, ist dann später der Head of Feature Film, also der Spielfilm Head of bei Red Bull Media House geworden. Also da gab es schon eine Connection und es war halt für uns damals als Studenten, ja, wo wir uns halt auch mit Filmanalysen so beschäftigt haben, war halt Zen and Zero, okay, das haben Österreicher gemacht und wir haben halt damals gekommen, so, ja, sowas müssten wir machen, sowas müssten wir in Europa machen, weil der ist da diesen Trip, da gibt es ja diesen European Lag und so ist dann ursprünglich die erste Idee entstanden eigentlich.
Was genau hast du eigentlich studiert, also weil du schon öfter von Studieren geredet hast und von Auslandssemester und so?
Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Okay, naja. Dann bist du da auf jeden Fall ja beruflich auch voll drin in dem Thema, ja.
Also.
Du, wenn wir gerade von dir persönlich sprechen, wir wollen auch mit dir gern einmal kurz erfahren, wie denn eigentlich so dein Hintergrund in Sachen Surfen und Ähnlichem ist. Und von daher erzähl uns doch erst einmal vielleicht auch kurz, wie du zum Surfen kamst, was deine erste Welle war.
Ja, das war tatsächlich 2004 in Portugal. Also das war an der Westalgarve. Das war tatsächlich, und jetzt kommt es auch wieder, im Surfcamp den Lipkes. Von den Eltern, die hatten damals so eins der ersten Camps scheinbar in Lagos. Und dann bist du jeden Tag mit dem Land Rover da rausgefahren, weil es da draußen da Richtung Westküste nichts gegeben hat. Ja.
Krass. Und wo war der da? Und lass mich raten, ihr wart ein Arifana.
Ja, vielleicht.
Das ist das Moyer der Portugiesen. Ne?
Ja, fix. Ja, da sind wir dann rausgedingelt und ich kann mich erinnern, 2004, ja, das war, und dann war ich eigentlich hooked und 2005 habe ich in Galicien, in Nordspanien studiert und das war dann ganz eine andere Welt, ne? Und ich bin dann eigentlich das Kaltwassersurfen und diese nicht perfekten Wellen, aber es war die Zeit, weniger, dass wir irgendwie gut gesurft hätten, aber es war so, jede nächste Küstenabschnitt war, da war niemand. Also es war so dieses Surf-Exploring und das war eine krasse Zeit, aber es war jetzt nicht so, dass wir waren da so eine Crew, da waren auch Leute, die halt extrem gut skaten konnten aus meiner Heimatstadt. Also ich komme da auch über einen Skate-Background und dann waren dann Jungs, die halt sehr gut skaten konnten, die konnten dann auch relativ bald surfen, aber sind halt nicht so oft zum Surfen gekommen und da war halt dieses Surf-Travel zwischen den Cooks, also wir waren halt einfach nicht gut, also nicht gut, ja, wir sind landlocked und dann ist da halt irgendwie ein Semester in Galicien und ja, das war so der Beginn und dann ging es halt los.
Akron, ja.
Nein, weiter im Süden, bei Vigo, in Pontevedra.
Ah, krass, also fast schon Portugal dann.
Da habe ich, ja, genau. Und dadurch sind wir dann auch immer wieder nach Portugal runtergefahren an die Algarve und so und das war halt, das war noch prä alles. Also da gab es dann den Storm Rider.
Ja, roughe Gegend, und ey.
Die fünf Spots.
Roughe Gegend, oh, ist voll geil. Halt auch immer viel, viel, viel kalt und viel, viel Naturgewalt.
Wahnsinn, ja. Aber für uns war das halt so, also Surf-Travel und dieses Exploren und dann sind wir dann halt irgendwann ja auch in Marokko gewesen und dann Mittelamerika das erste Mal, Nicaragua und dann so ging es halt immer weiter und dann sind wir da halt auch in das Bloggen-Thema reingerutscht und darüber haben wir dann so, sag ich mal, so Reportagen gemacht und das ist dann immer größer worden eigentlich. Und irgendwann sind wir dann beim Film und im Kino gelandet.
Krass, ja, auf jeden Fall. Interessante Werdegang. Vielleicht machen wir mit dir heute auch einmal unsere kleine Kurzfragerunde.
Ja, was sagt man dazu?
Mit dem Andi Spieß letzte Woche haben wir die auch schon gemacht und du hast die Folge gehört und wir haben uns auch heute entschlossen, so ziemlich, weil aufgrund der Themenverwandtheit irgendwie, so ziemlich die gleichen Fragen zu stellen. Von daher droppen wir dir auch mal so ein paar Stichwörter oder kurze Stichsätze rein und du sagst, was dir so einfällt. Ich starte einfach mal wieder.
Geht mal los.
Und zwar auch bei dir. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt. Das Zitat stammt natürlich wirklich von Kelly Slater. Ich reise, um zu surfen, oder ich surfe, um zu reisen?
Ich reise, um zu surfen. Also auf jeden Fall die ersten 20 Jahre meines Surfer-Daseins.
Ey, das sah gerade so dramatisch aus, weil die Kamera, du hast ja diese komische Zoom-Funktion da eingeschalten und die hat gerade so dramatisch hart auf dein Gesicht gezoomt, als du nachdacht hast.
Vielleicht sollten wir doch noch Videos aufnehmen. Ja.
Das ist alles gestaged, wisst ihr?
Ja, cool. Also auf jeden Fall klarer Fokus auf Surfen immer in den Reisen gewesen und mittlerweile höre ich raus, dass es sich vielleicht ein bisschen aufgelöst hat. Auch in Jamaika mit der Filmtour war es da auch ganz stark auf Surfen ausgerichtet. Ich frage vor allen Dingen, weil ich auch vor kurzem eigentlich im Begriff war, eine Tour nach Jamaika zu machen, weil Leute von Freunden von uns da jemanden kennen und die sind auch hingefahren. Wir haben es leider nicht geschafft und ich habe gegoogelt und habe gesehen, es gibt so ein oder zwei Strände, wo vielleicht ein bisschen was geht, aber man liest nicht viel drüber.
Ich war bei dem Movie nicht quasi Line Producer. Ich war nicht in der Filmcrew, die in Jamaika war. Das hat der Louis mit seinen Kollegen, also Louis Josek, das ist ein junger Filmemacher, es war sein Erstwerk. Es war eine rein deutsche Crew eigentlich. Und ich habe quasi die Produktion und die Koordination mit dem Red Bull Media House gemacht. Also ich war gar nie auf Jamaika, ich war auf Kuba war ich. Ja,
Kuba hatte ich auch auf dem Schirm mit dem gleichen Ding, dass es da auch irgendwo einen Strand oder so gibt, wo angeblich was geht. Wobei, wenn man die Bilder aus Jamaika sieht, ist krass. Das war ja dann doch irgendwie ganz was anderes, als man ja jetzt erwarten würde von dem, was man liest. Ja,
die Jungs von Salt and Silver, die haben ja sozusagen dieses mit dem Surf Travel Cookbook, die waren da auf Kuba und die haben das eigentlich mich das ziemlich inspiriert, aber da musst du ordentlich committen, dass das wirklich läuft und da gibt's dann irgendwo bringt das eine Spot da gibt's dann Rivermouth, da musst du aber ewig hinfahren und das war mit der Family irgendwie dann zu anstrengend. Also Kuba bin ich gar nicht zum Surfen gekommen, ist ja nicht wirklich was
klar. Die hatten wir ja auch schon im Podcast hier und da war ja auch, glaube ich, die Kuba-Story, da war ein paar, da hat er, glaube ich, ein bisschen was erzählt gehabt, ja. Wer das nachhören will.
Ja.
Ja, cool. Spannend. Dann Fabi, mach mal weiter.
Okay, ja, du hast uns vorab gesagt, dass du ja mittlerweile gar nicht mehr in Österreich wohnst, sondern in Portugal oder temporär in Portugal oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Oder wohnst du komplett in Portugal?
Wir sind nach Portugal gezogen. Ja, jetzt im Juli. Ja,
dann passt das Thema. Also mein Standardstichwort Localism. Wie ist es als Österreicher in Portugal anzukommen? Vor allem, du hast ja gemeint, Lissabon wohnst du, dann...
Du, meine Antwort auf Localism ist Early Riser, ja, also bei Sonnenaufgang und das Thema hat sich erledigt.
Ja, Portugiesen, die sind immer spät dran, gell, nur die Old Dogs, ja. Ein paar Old Dogs, die früh dran sind, aber die meisten sind immer, sind spät, ja, das ist auch mein Go-To dort.
Das spielt mir nicht gerade in die Karten.
Das ist seit eh und je mein Allheilmittel und dann hat sich's für mich gelöst. Es ist schon viel los hier auch. Aber du wirst dich wundern oder ihr werdet euch wundern. Es ist je nachdem, ja, man kann die Spots, die so quasi Prime Spots sind, wenn man es gut erwischt und früh erwischt oder zwischendrin oder alle glauben, es ist windig und selbst wenn man die Cams hat hier überall, kann es dann auch passieren, dass du mit zwei Leuten im Wasser sitzt, mitten in der Stadt. Also es ist
Hatte ich auch schon so dort. So. Ich war mal eine Zeit lang in Carcavelos immer auf diesem Kiesparkplatz gestanden und deswegen konnte ich halt auch immer direkt gucken, so wann geht was. Und da war ich schon, da gibt's ja einen beliebteren Break an dem Strand, wo ja eigentlich die meisten gerne surfen und da war ich auch schon mit zwei Leuten draußen, so. Obwohl der schon umkämpfter Spot ist, der krass localized ist, da kriegt man ja echt schnell mal aufs Maul, wenn man sich nicht gut aufführt.
Ja. Aber ich habe da... Es ist mittlerweile, also ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt und ordne mich da auch teilweise ein bisschen unter und nehme dann Second Peak oder I get my chances und diese zwei, drei Wellen am Main Peak, die kriege ich dann schon auch irgendwie. Also das habe ich mir schon, aber ich mag es. Also wenn so dense, wenn das Line-Up so dense ist und dann so viel, weißt du, so so, also wichtig Tour drinnen sind, dann meistens nimmt man lieber einen Second Peak oder so und hat viel mehr Wellen und erledigt ist.
Ja. Finde ich gut.
Wie sieht es in dem Zusammenhang als Filmemacher aus? Gerade so, wenn du jetzt auch durch Europa damals bist, wurde man da angefeindet? Ich musste gerade so, wenn wir auch so den im Hinterkopf behalten, dass wir so ein paar alte Surf-Filmklassiker ansprechen. Ich glaube, in Kalifornien, als The Gidget gedreht wurde, als großer Klassiker mit Mickey Dora, glaube ich, als Hauptdarsteller, war ja irgendwie auch, dass die ganzen Filmemacher mit Scheiße beworfen wurden und die Tanks mit irgendwas aufgefüllt wurden und was weiß ich was.
Zucker, ja. Nee, tatsächlich nicht. Also das war interessant, weil wir haben damals bei Old Young Sea, wir hatten keine Spots, also wir hatten die Spots nicht genannt. Mein Nazare war klar, aber da haben wir auch geschrieben Praia Norte, also haben wir nicht Nazare reingeschrieben und das war halt 2012. Mhm. Und wir hatten tatsächlich eigentlich auf der ganzen Drehreise überhaupt keine Probleme. Weil wir waren irgendwie gut vernetzt. Wir hatten es mit Locals, wir hatten irgendwie mit so Leuten wie Kepa Zero zusammengearbeitet, mit Local Surfern in Bord ein in Frankreich. Und irgendwie haben wir uns da, hat man den Wert, weil wir wirklich Porträts von den Leuten gemacht haben und nicht nur irgendwie die Spots, ja, hat es einen Wert für die Locals da irgendwie geschaffen und die haben das dann, es hat sich herumgesprochen. Und die haben uns danach von einem Kontakt zum nächsten. Es war nur, da in Asturien, da gibt es eine Ecke, da gibt es quasi Little Sister die bekannte Riverbouth-Welle aus dem Baskenland. Da gibt es dann weiter drüben eine Little Sister. Und da durften wir halt, da haben wir auch mit diesem Puppenspieler, der kein guter Surfer ist, aber da sind wir dann auf dem Beachbreak daneben gegangen und nicht zum Riverbouth.
Habt ihr auch schon Ärger bekommen?
Dort war es schon gut. Da, das sind wir als Kamerateam und dann war halt so, na, wir warten auf den Typen. Wir haben der Geschichte gehört, dass der irgendwie mit so einem alten Schulbus am Amerikanischen da irgendwo in den Hügeln wohnt und so ein Puppenspieler ist und halt surft und der spielt für krebskranke Kinder im Spital, spielt der Puppen und das ist so ein bisschen freakig das Ganze gewesen. Und dann haben wir halt auch wieder gewartet. Und da sind halt die Locals gekommen und sagt, hey, wenn ihr da filmt, ja, bei dem Spot, wir machen euch alle. Ja, so, nein, wir warten auf den Typen, wir wollen den Spot nicht filmen. Und das mussten wir ihnen dann halt versichern. Und dann waren wir dort auch surfen. Und dann hat uns von der lokalen Surfschule, der war total nett. Und sobald wir dort rausgepaddelt waren, hat er uns gesetzt, sich jetzt dorthin. Und sobald wir rausgepaddelt sind, hat er so getan, als würde er uns nicht kennen. Ja.
Also. Aber ich hatte in der Ecke super viele weirde Sachen. Also da gibt's ganz komische, das sind, glaube ich, einfach Hinterwäldler teilweise. Die hängen da nur in ihrem Asturien ab, Alter, und sind da ganz komisch.
Also da musstest du wirklich auf Zehenspitzen, ja. Aber ja.
Ich denke, die Geschichte des Surf-Travels hängt auch bestimmt sehr stark mit Lokalismus einfach zusammen. Ne? Ich meine, die Leute, die da aufwachsen, sind alle Locals. Von daher, alle, die quasi hinreisen, sind ja erstmal die das dann abkriegen. Von daher die Surf-Traveler. Also ja, irgendwie gehört es ein Stück weit zusammen. Ne? Wenn wir weiter so ein bisschen Richtung Afrika gehen, du hast schon das so ein bisschen angesprochen vorhin kurz, das Stichwort Surf Lifestyle und vielleicht gerade so auch so in Bezug auf Richtung, dann sagen wir einfach mal Entwicklungsländer oder ähnliches, wo halt nicht so viel sind. Was fällt dir dazu ein?
Da fällt mir dazu ein, dass die, also 2015, als wir da in Marokko und in Mauretanien hat es keine Local Surfer in dem Sinn gegeben. Das war ein Expat, das war ein Franzose, mit dem wir dort gedreht haben, weil da gab es keine Local Surfer unseres Wissens nach. Irgendwo, ja, 2, 3 im ganzen Land. Im Senegal gab es zu dem Zeitpunkt schon eine sehr ausgeprägte Surfszene und richtig cool. Also die hatten da ja ganz eigenes Ding, weil da in Dakar, das ist eine kosmopolitische Stadt, da gab es Surfshops, da gab's eigene Brands, ja, da gab es Surfwax aus Afrika und so, und die hatten dann einen ziemlich coolen Style. Und deren Lifestyle war aber, das war ihnen völlig egal, wenn dort viele Traveler waren, die dann in Dakar und wenn es dann spot crowded waren, die haben trotzdem geteilt. Ja, die waren so entspannt drauf. Und das war so entlang der Reise, ja, muss ich sagen. In Afrika haben wir das, vor allem wenn wir aus Dagestan in den Süden gefahren sind, Die haben alle ihren eigenen Styling gehabt, diese Local Communities. Sehr auf Mikroebene. Ich glaube aber, und das hat mir der Mario, der Regisseur und Kompagnon bei den Filmproduktionen, bei den ersten beiden, der war ja mit Provide the Slide auch in Afrika. Und er hat gesagt, hey, unsere Wahrnehmung damals, unsere nicht nur romantische, aber dass wir das cool gefunden haben, dass diese ihr eigenes Ding machen, das ist alles weggewischt, weil alle haben Smartphones und es ist alles ganz gleich, gleiche Musik, der gleiche Schmarrn wie bei uns. Ja, also das, weil er war dann da in Roberts Point, also das da in Liberia, glaube ich, und oder Sierra Leone. Da haben sie dann ja einen riesen Container voll mit Boards runtergebracht und da war er auch dabei, filmisch, und ein anderer Kollege von uns dann auch noch, ja, der beim ersten Film involviert war. Ja, also da ist das sehr Streamlining des Lifestyles, ja, glaube ich, auch in Afrika passiert mittlerweile.
Ja, Shoutout an Provide the Slide hier an der Stelle auf jeden Fall auch. Ne? Wer vielleicht noch kein Weihnachtsgeschenk für irgendwen hat und lieber was spenden möchte, kann man immer Provide the Slide unterstützen. Vor allen Dingen natürlich mit gebrauchter Ausrüstung, aber bestimmt auch sonstigen Spenden. Geile Organisation auf jeden Fall. Das ist schon ewig her, dass ich die hier im Podcast hatte. War schon irgendwie Folge 30 oder sowas. Also wirklich Jahre her, aber sehr cool, ja.
Könnten wir mal einladen in den Stammtisch, Benni.
Ja, stimmt. Hätte ich mal Bock. Das könnten wir wirklich mal machen, ja. Die könnten mal wieder auftauchen.
Ja, gut, pass auf, dann jumpen wir gleich in das nächste Stichwort. Aus gegebenen Anlass, ich und Benni haben gesagt, wir schlachten das jetzt noch vollends aus dieses Jahr und dann lassen wir es gut sein.
Ich weiß schon, was kommt.
Wavepool. Ich sag gar nicht mehr dazu.
Ja.
Sag einfach deinen Gedanken und dann lassen wir das einfach sein.
Was kann ich beitragen? Ihr wisst vielleicht, dass ja ursprünglich dieses Geheimprojekt im Baskenland, wo einer der ersten Wavepools gebaut wurde, wir wollten dort ja hin und das ist uns beim ersten Movie nicht gelungen. Man hat uns dort nicht hinlassen. Ja, und wir wollten das eigentlich ausprobieren, wir wollten da den Prototypen sehen und wir haben es nicht geglaubt und wir hatten gedacht, das ist fake. Also das war so mein 2012, mein erster Touchpoint. Insgesamt, ja, ich habe jetzt auch das, was da Andy Spieß letztens gesagt hat, und der hat da schon auch ein paar gute Punkte gebracht mit welche Leute Zugang, therapeutische Zwecke und so weiter. Insgesamt ist es für mich, wenn ich jetzt meine eigenen, wie ich Surfen gesehen habe und das Reisen, ja, und das hat sich ja auch verändert. Und für mich ist so die ersten 20 Jahre als Surfer, ja, nicht ganz, war so Surf and Travel. Jetzt ist es für mich hier lebend in Lissabon, es ist auch abundant, also ich kann immer surfen gehen. Jetzt ist für mich endlich, jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, also ich wirklich das Surfen irgendwie für mich irgendwie besser gestalte oder an Dingen arbeite und mich da so reinfuchse und mir wirklich Bewegungen überlege und das ausprobiere und dann ist egal, wenn ich mal eine Welle verkacke, ja. Aber das Surfpool hat für mich jetzt nochmal eine andere Dimension, weil da kann ich die Wellen konsumieren. Und das ist für mich so die Grenze, wo ich sag, nee, brauche ich nicht. Aber ich finde es aber irgendwie auch cool, wenn ich mir denke, so, okay, da hast du 12 Wellen und dann kannst du dann wirklich auch was probieren. Also, aber nicht, ich muss nicht hin.
Wellen konsumieren, ja, also. Ey, wenn mein Hirn zerreißt es gerade, das ist ja so eine geile Beschreibung. Ja, ich bin gerade komplett ausgestiegen, weil ich immer noch bei Wellen konsumieren hing.
Ja, aber es ist doch irgendwie so. Und das fühlt sich für mich, das wäre so, als würdest du, weiß ich nicht, ja, in der Kirche irgendwas machen. Also was?
Ja, aber es stimmt, ja, klar. Ich war ja gerade eben vor 4 Tagen zwar wieder in Surftown. Ich bin ja echt, ich bin ein Konsument. Bekenne mich dazu. Ich werde aber nicht auf den Zug gehen. Ich werde das weiter konsumieren. Aber
absolut. Was der, jedem sein Ding. Also ich habe da überhaupt keine, bei uns fahren ja auch viel nach Ebensee, was der zu der Rapid, ja. Da in Österreich. Und das Flusssurfen auch in Graz, wo ich her bin, da gibt's ja auch Flusswellen. Das hat mich auch nie so gereizt. Das ist so mein, für mich persönlich, jeder soll machen, was er möchte, gell? Und ich glaube, es ist schon geil. Also, oder? Fabi,
ist schon, also, ich muss sagen, ich selber bin jetzt an einem Punkt, wo ich kurz vor der Abstumpfung bin, dass ich auch, also ich bin immer noch so leicht nervös, wenn ich hinfahre.
aber mir ich stumpf schon ab. Also ich gucke mir zum Beispiel auch keine Wellen mehr an oder so oder andere Sessions oder so. Ich gehe hin, surf meine Wellen, ziemlich umgehe wieder. Aber, und das schockiert mich leicht. Aber was mich dann wieder stoked, ich war diesmal mit einem Kumpel, ich habe es dem Benny gesagt, dem habe ich ein Brett geshaped. Und der war einfach jetzt jahrelang auf einem falschen Brett unterwegs und der kam mit Pippi in den Augen, kam der um die Ecke nach seiner ersten Welle. Und dann dachte ich mir halt auch, oh, geil. Und er meinte, das war dann wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ja, das kann doch irgendwie einen geilen Vibe geben und eine geile Session irgendwie. Also das war halt, klar, wir kommen uns zu Fuß entgegen. Im Line-Up würden wir zusammen rauspaddeln und kurz quatschen über die Welle. Das ist irgendwie ganz komisch, dass man so mit dem Brett unterm Arm so, oh, voll geile Welle, Mann. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist echt ein leidiges Thema. Deswegen haben wir auch gesagt, wir schlachten das noch voll ins Aus und dann ziehen wir den Cut hier.
Genau, ja.
Ich bin ja nie auf Bali gewesen. Und mental-wise und so ein Ding. Und ich habe irgendwann, jetzt wo du das nämlich so erzählst mit dem Abstumpfen, ich habe irgendwann einmal gesagt, was ist, wenn das so der ultimative Trip ist für mich? Und du hast nie mehr, wenn du dann zurück in Europa bist, also quasi diese Diskussion, ob du das dann noch schätzen kannst und so weiter und so fort. Und das stimmt ja nicht, weil man gewöhnt sich dann wieder und so weiter. Und das hat einige Jahre dazu beigetragen, dass wir eher so edgy Orte, wo es vielleicht nicht perfekt war, wo dann eher weniger Leute, wo man sich so arbeiten musste. Und das war so irgendwie so psychologisch, was ist, wenn das der Ultima Malediven oder irgend so ein krasses Ding, wie heißt es denn, der Ding Point, dieses Private Resort, Pasta Point.
Ja, ja, ja.
Kennt ihr,
oder? Ja, voll.
Und das ist quasi so eine wie ein, also ein natürlicher Wavepool, das ist so eine Wellenmaschine, das ist ein Private Island und da dürfen halt nur, weiß nicht, 25 Gäste hin, ist sau teuer, wenn du das gemacht hast, dann bist du durch so quasi, ne, mit dem Thema.
Ich habe das tatsächlich erlebt, also von mir eine Freundin, die überwintert, also nee, übersommert eher auf Bali immer und kommt dann halt im Winter nach Portugal zurück und wir waren einen Winter lang in Portugal unterwegs und die kam da gerade so aus Bali und voll oft, also waren einfach voll gute portugiesische Wellen, aber es war halt einfach nicht so bam, also das war halt, klar ging immer mehr und die ist dann einfach nicht rein, das war eine Woche lang on und die ist einmal gesurft, weil es einmal ihr passt hat und eigentlich ist die total on fire und ist so surfen all day long so. Und wo ich mir auch dachte, boah, krass, Alter, was macht das mit einem? Also tatsächlich, das hat mich total schockiert. Also das, vielleicht hast du da absolut recht mit dem Punkt.
Spannend, ja. Naja, wir schließen das Thema jetzt für uns erstmal ab. Das Pipi in den Augen von einem Kumpel kam wahrscheinlich vom leicht geklorten Wasser. Wollte ich noch loswerden.
Ja, der Hot Tub hat eher mehr Chlor, Alter. Der stinkt wie so ein Hallenbad. Aber es war geil. Der Hot Tub ist wieder aufgebaut. Ich habe mich erstmal schön.
Damit beenden wir dann das Thema Wavepool jetzt auch wirklich erstmal für uns vorerst. Aber das Interessante ist, dass nach dieser Folge immer noch Feedback kommt. Also es war mit Sicherheit mit Abstand die Folge, wo wir am allermeisten Zuschriften bekommen haben und auf allen möglichen Kanälen. Und der Marc hat auch noch geschrieben, da wollte ich gerne noch mal kurz erwähnen, der ordnet es nämlich auch noch mal ein Stück weit anders ein. Er sagt für sich selber, er hat an der Umfrage teilgenommen und sagt, er wohnt in der Nähe, nicht weit von München und nimmt es jetzt gerne wahr, weil er andererseits sonst Ewigkeiten nach Holland gefahren ist und es da halt für ihn einfach der Pool jetzt eine super Alternative ist, um doch nicht so weit fahren zu müssen. Er würde allerdings es wahrscheinlich anders sehen, wenn er zum Beispiel in Rostock leben würde und die Ostsee vor der Tür hätte. Da würde er wahrscheinlich vermutlich eher das wählen. Und dafür relativiert es sich für ihn so ein bisschen mit der Sache, wo man gerade wohnt. Fand ich auf jeden Fall ganz nett, dass das auch nochmal so direkt runterbricht. Und er hat noch dazu gesagt, dass er ein paar Zahlen droppen kann. Er hat nämlich eine Folge von Surftown mit dem Gerwin in Erinnerung, wo er gesagt hat, dass ein Wert von 300 Kilowattstunden für den Betrieb von der stehenden Welle in Mailand auf jeden Fall im Raum steht. Und er meint, für das, wenn er dann mit einem Elektroauto hin und zurück fährt, da kommt er locker ein paar Mal hin und zurück nach Holland mit vier Leuten und würde dann wohl doch lieber eher wieder vielleicht auf die
Surf-Travel-Geschichte nach Holland ausweichen, als tatsächlich die Pumpenwelle zu surfen. Fand ich ganz nett. Und eine Frage jetzt noch kurz zum Abschluss des Themas an euch. Ich habe nämlich gerade gesehen, ein Instagram-Post von WaveGarden, die ein neues Konzept verfolgen. Und zwar, ich habe es in der Story mal auf Instagram gepostet, für mich mehrere Sachen, die ich eigentlich nicht so super cool finde, zusammen kombiniert. Und zwar Wavepool-Anlage inmitten einer fetten Autorennstrecke. Ist das schlüssig für euch oder der Gipfel der Uncoolheit?
Ich find's geil. Ich stehe auf Autos und ich stehe auf Surfen. Also
Andi, was machst du dazu?
Du bist dann gefährlich, wenn du zum Wavepool willst, dann wirst du überfahren. Ja? Das ist ja fast so, wie hier mit dem Surfboard zum Surfspot gehen, weil in Lissabon ist da Verkehr auch verrückt.
Schön.
Das feels like home.
Das reicht mir als Kommentar zu dem Ganzen auch völlig aus, um es jetzt abzuschließen. Auf jeden Fall sind die wohl in einer Kooperation mit dem Unternehmen Tilk oder so ähnlich, die ein Rennstreckendesigner sind, und fand ich echt spannend irgendwie. Ich finde es irgendwie schlüssig und macht irgendwie Sinn und finde es dabei auch halt wirklich wieder, naja, ist halt nicht meins, aber lassen wir das. Nee, genau, damit werden wir das Thema jetzt auch erstmal vorerst beenden, bevor es bestimmt wieder mal auftaucht. Da haben wir ja lange, lange drüber gesprochen jetzt schon. Dann nehmen wir zum Abschluss noch ein Stichwort, das du auch schon angesprochen hast und das natürlich aber in dem Zusammenhang jetzt überhaupt definitiv nicht fehlen darf, nämlich einfach nur Vanlife.
Mir kommt jetzt schon das Kotzen.
Ich glaube, es ist tot. Also das Thema ist tot. Also im Sinne von, wir sind ja oft, also wir haben ja viel Zeit an Spenden verbracht. Wir haben ja für den ersten Film ja, wir haben Van gekauft. Das war das Produktionsfahrzeug. Das kommt auch im Film vor.
War geil.
Und haben wir haben dann von Surfcars da im Norden von Spanien, der hat da diese T3s gehabt, den haben wir uns dann geborgt, da haben wir quasi Produktionsfahrzeuge und ein eigenes gehabt und dann haben wir das Sponsoring halt bekommen und dann sind wir mit diesen T3s herumgedingelt und das war halt das Citarema von 2012, das war das Nonplusultra und dann die Jahre später und ich glaube, der Keypunkt war da Covid mit den Lockdowns da in Südportugal. Also was wir da erlebt haben, da war ich dann schon nicht mit dem Van unterwegs, sondern wir waren da in einem Apartment und Freunde von uns waren unten und die sind dann dort weggefahren, wo Prügeleien und eingeschlagene Scheiben und die Locals durften nicht in einem Bezirk fahren und die Deutschen, Österreicher und Schweizer sind dort herum. Das war einfach, und das war gefühlt der Kipppunkt.
Ich war Teil des Problems.
Auch, ja, wir alle, das ist so wie, hey, warum ist da ein Stau? Ja, weil du mit dem Auto ein Stau hier.
Danke, dass du mich verteidigst.
Ja, weil es halt cool ist, aber es ist, ja, und jetzt haben wir schon lang kein, wenn meine Tochter ganz klein war, sind wir die nordspanische Küste mal entlang gefahren mit dem Van. Ich möchte jetzt auch wieder mal Galicien und Nordspanien, aber es ist insgesamt, also so wie wir das auch gefeiert haben im ersten Movie, das ist irgendwie durch das Thema und auch, mir kommt auch vor, auf Insta und Co. ist es auch abgefeuert. Ja,
ja, die Vanlife-Community auf Insta geht es in die DIY-Deko-Objekte-Building-Community über, Gott sei Dank.
Ja, das ist, du ganz ehrlich, es sind ja absurde Preise auch, gell? Also ein Freund von mir, der arbeitet bei einer Company, die so Campervans converten und umbauen und so weiter, und der ist da ziemlich nah dran, und wenn du da anschaust, was da irgendwie ein VW jetzt kostet, also das ist ja verrückt. Also weißt du, das kriegst du nie, das zahlt sich nicht aus, das ist einfach, ja. Aber ja.
Ist schon ein Luxusding geworden, yes, mittlerweile auch. Ne? Und yes. Ich denke auch, also es ist auch definitiv tot in diesen ganzen Hotspots und weit darüber hinaus. Ne? Ich glaube, dass man kann das noch leben. Ne? Ich habe seit längerem eigentlich mal einen Stammtisch vor mit der Elli, die bei mir schon mal auch ganz früh im Podcast war, eine alte Bekannte von mir, die ich tatsächlich in Marokko beim Surfen kennengelernt habe. und die selber kaum noch surft, die aber viel, die ist, was weiß ich, irgendwo in Tadschikistan und Kasachstan unterwegs mit ihrem Mann und machen da wirklich Exploring, alles Mögliche. Und das ist, glaube ich, immer noch krass und cool. Und da sind die alleine und sind in leeren Landschaften und sowas. Ne? Aber ich glaube, im Bezug auf Surf-Travel denke ich auch, da muss man schon irgendwie die afrikanische Küste weit unten nehmen. Und da geht das vielleicht noch. Aber ansonsten, ja, wäre ich wahrscheinlich bei dir, ne? Der Reiz ist verloren
gegangen. Fucking Vanlife.
Werbung.
Oh ja, jetzt haben wir das Thema Vanlife aber ordentlich madig gemacht hier. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, eine sehr gute Zeit haben, wenn man mit einem Van unterwegs ist. Insbesondere halt vielleicht, wenn man nicht die Hotspots ansteuert. Und wer das Ganze mal ausprobieren möchte, da haben wir auf jeden Fall auch den passenden Partner für, nämlich das Unternehmen Hangtime. Hört gerne mal in die Episode rein. Das war auch ein echtes Highlight, wie ich fand, mit dem Uwe, der auch ein echter Surf-Traveler ist. Der hat das Unternehmen gegründet und restauriert seit jeher alte T3-Busse und bietet damit das unmittelbare Surf-Travel-Erlebnis im richtig coolen Surfer-Van. Mit dem Rabattcode SURFPODCAST erhaltet ihr 10% auf das Angebot von Hangtime. Checkt's doch mal aus. Wer noch keinen Van hat und es doch mal ausprobieren möchte, bestimmt eine gute Gelegenheit. Dann, wer Surf-Travel unterwegs ist, egal wo, irgendwann kommt immer die Sonne raus. Und in dem Zusammenhang möchten wir natürlich auch gern unseren Partner It's On mal wieder erwähnen. Der Mitch und seine Frau Belinda haben die perfekte Zink-Sonnencreme bzw. Sonnenschutz entwickelt. So eine höchst ökologische Zinkpaste, die einen A vor der Sonne schützt und B gleich noch dermatologisch so gut ist, dass sie gleich noch Wunden heilt und wirklich für den Körper und die Haut gut ist. Auch hier gilt der Rabattcode SURFPODCAST, mit dem ihr 10% erhaltet. Bei beiden Codes unterstützt ihr natürlich auch uns im Podcast. Wir erhalten eine kleine Provision und dafür bedanken wir uns natürlich schon mal im Voraus. Ja, und dann möchte ich euch nochmal wieder unsere Podcast-Community, die Surf-Karawane, nahelegen. Derzeit noch eine WhatsApp-Gruppe, die recht aktiv ist, rund um Surf-Travel, aber auch alles mögliche andere. Es sind auch zeitnah einige Events geplant. Und wir erhalten in letzter Zeit mehr und mehr kleine Benefits, die wir diesem erlauchten Kreise, dem du gerne beitreten kannst, wenn du uns deine Handynummer schickst, zugutekommen lassen können. Und zwar gibt es die beiden Filme über Afrika und Jamaika über diverse Streaming-Dienste frei verfügbar, je nachdem, ob man nun ein Abo hat oder nicht bei dem einzelnen Dienst. The Old, The Young and the Sea, also der erste Film, Surf Travel in Europa, der ist allerdings tatsächlich komplett hinter der Bezahlschranke im Moment. Wir haben aber von Andreas die Möglichkeit bekommen, den Film hier für eine begrenzte Zeit in unserer Community for free anzubieten. Das heißt, da gibt es dann einen Link, mit dem man auf den Film zugreifen kann. Steht noch nicht fest, wie lange. Auf jeden Fall werden wir das im Laufe der kommenden Woche in die Community stellen. Schaut doch da gerne mal vorbei. Der Film ist bestimmt cool. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, werde das dann aber gleich nachholen. Ja, und dann natürlich auch noch wieder der obligatorische Dank an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild, das er sich wieder hat einfallen lassen. Schaut mal bei ihm auf der Seite auf freaksoffashion.com vorbei. Gibt's immer noch den aktuellen Kalender für das Jahr 26. Wer noch Weihnachtsgeschenke für seinen Surferfreund oder Surferfreundin braucht, da möchte ich besonders die Miniatur-Surfboards empfehlen, die zusammen mit unserem guten Podcast-Freund und öfter schon Gast hier Josh designt wurden. Generell findet er da eine Menge Interessantes. Danke, Markus, für die Unterstützung. Alle genannten Partner und auch die Episoden sind in den Shownotes verlinkt, genauso wie unsere Kontaktdaten. Da findest du also alles, was du brauchst. So, weiter geht's.
Werbung Ende.
Ja, es ist echt irgendwie, es ist genauso ein leidiges Thema wie das Wavepool-Thema.
Nur weil Segeln ist das neue Vanlife.
Das stimmt. Leute, ja. Seitdem Nathan Florence nur noch. Ja, das ist echt aber so ein Ding irgendwie. Seitdem hier Nathan Florence und wie heißt der Gordon irgendwas hier die ganzen Segel-Surf-Movies macht, Das ist echt krass, jetzt will jeder segeln und surfen dabei. Ich auch. Ich habe echt auch überlegt, ob ich segeln lerne hier auf dem Ammersee.
Ich habe da vor 10, 15 Jahren mit meinem Bruder drüber nachgedacht, als der Segelschein gemacht hat und irgendwie mal auf dem Mittelmeer unterwegs war. Haben wir auch immer gesagt, ey, das müssen wir mal machen, dann irgendwie einen Segelturn mit Surfbrettern dabei. Da wäre ich noch Vorreiter gewesen dann vielleicht. Aber haben wir nie gemacht, weil Sascha das Segeln auch nie weiter fortgeführt hat. Aber naja.
Ja, wir hatten es für die Kanaren einmal vor 10 Jahren überlegt, ob wir dann ein Movie machen. Weil es da auch einige Spots gab oder gibt, die man eher nur vom Boot aus erreichen kann. Und das ist schon spannend. Oder diese Riffe, weißt du, wo du so ewig weit rauspaddeln musst, gibt es ja immer wieder. Die schaust du dann an und sagst, ah, okay. Ja. Irgendwie gibt es auch Spotbeschreibungen, da fährt dir keiner hin und da checkst jetzt nicht für einmal ein Boot, dass du da rausfährst zu irgendeinem Lanzarote oder irgendwo, ja. Und das ist sicher auch interessant. Da gab es eh mal vor vielen, vielen Jahren, als ich in Spanien studiert habe, da gab es eine spanische Crew, da war eine Story in irgendeinem Surfmagazin einmal, die dann mit dem Boot die ganzen Surfspots, das war ganz cool eigentlich, ja.
Musst du wahrscheinlich darauf achten, wo du bist. Ne? Weil an vielen Orten darf man ja dann anscheinend gar nicht mit seinem eigenen Boot rausfahren, ne? Wenn du hier so dieses Malediven-Ding oder auch ähnliches nimmst, habe ich schon öfter gehört, dass du dann da weggejagt wirst oder sogar ja härter.
Ich muss ja sagen, ich dachte, das ist voll geil und um wieder den Bogen zu den Surf-Filmen zu spannen, ich habe mich übelst gefreut auf diesen Torren Martin Kalypti-Film. Da war er ja auch mit diesem, das war ja der Name des Segelboots tatsächlich ja auch. Ich fand den so langweilig, weil der die ganze Zeit einfach nur auf diesem scheiß Segelboot unterwegs war. Also muss ich wirklich zugeben, das war der schlechteste Torren Martin-Movie bis jetzt. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht ist ein Segelfilm doch nicht so geil, weil am Ende vom Tag ist man halt immer auf diesem scheiß Segelboot. Und man kann nicht arg viel mehr filmen, wie Delfine, die in der Bugwelle abhängen oder wie man irgendwelche Fische angelt oder dann halt surfen. Klar, die Kultur, wenn man dann ankommt und so, das ist schon. Aber auf dem Segelboot selber, die Shots, die sind ja dann super schnell ausgeschlachtet, weil das ist dann auch schnell fertig, oder? Was meinst
du? Ja, also man kann immer was draus machen. Also wenn ich mir jetzt die Story vom Boiler anhöre, also da ist viel drin. da kann man schon was zaubern. Aber es ist natürlich die Zeit zwischen zwei Spots, je nachdem, wo man dann ist. Aber ich kenne mich da auch zu wenig aus. Gell? Ich habe ein paar Dudes, die Freunde, die da voll reinkippt sind und die sagen irgendwie alle jetzt so, ja, das ist das neue Vanlife. Weil da kann man auch mal hinfahren, wo niemand ist, quasi.
Das ist noch teurer ist wie Vanlife, Alter. So ein scheiß Segelboot ist fucking ultra teuer. Dann muss erstmal diesen scheiß Führerschein machen, der ultra teuer ist, dass man die ganze Zeit einen Skipper braucht.
Ja. musst du dann doch mit dem Kreuzfahrtschiff machen, dann kannst du zwischendurch immer die Disco A und Disco B filmen und ist da eine Abwechslung bei der Reise.
Oh, hör mir auf mit den Kreuzfahrtschiffen, ey. Noch schlimmer. Oh Gott, wir driften ab, ey.
Genau, das muss ich auch sagen. Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu, vielleicht auch zu deinen Filmen noch. Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, ihr habt ja so viele verschiedene Leute dann auf den Reisen getroffen und auch Leute teilweise in einer Stadt sind dann irgendwie zwei, drei Leute gewesen und da im Senegal zum Beispiel in St. Louis hatte da drei Akteure, einen BMX-Fahrer, einen Kajakfahrer und einen Surfer, die alle so ein bisschen ihr Ding gemacht haben und so out of the box, ich brauche kein Geld, ich mache lieber meinen Spaß. Vernetzt er die dann auch so ein bisschen untereinander oder kannten die sich und wissen die voneinander?
Teils, teils. Also da in St. Louis, der Kajaker hat den Surfer jetzt nicht gekannt, ja, zum Beispiel. Also die waren da nicht wirklich vernetzt. Ne?
Ja. Das ist schon spannend, weil die alle so irgendwie dann sehr alternativ unterwegs waren. Ne? Passen bestimmt gut zusammen so irgendwie.
Ja, also wir sind aber dann oft zu dem Zeitpunkt nicht so connected gewesen. Ja, also waren dann eher so auch wieder unter sich, ja, BMX und Surfer und. Also die Kajaker hatten ja einen Club, das war ja kompletter, da waren ja wahnsinnig viele Jugendliche. Mhm. Das war halt auch krass. Ich meine, man sieht ja ein bisschen, also wie der Fluss dort verschmutzt war, wo die Boote ins Wasser lassen. Also das ist eigentlich das, was mir jetzt, wie du gesagt hast, der Kajaker, ist mir das Bild eigentlich. Also wir konnten da gar nicht ins Wasser reingehen, weil das so zugemüllt war. Also das waren schon auch krasse Erlebnisse. Mhm. Ja. Also da darfst du keinen Schluck Wasser trinken aus dem Fluss.
Ja, ja. Auch bestimmt ein Grund, warum man, also vielleicht auch, naja, wobei sind sich die Locals da vor Ort so bewusst, dass das Problem hauptsächlich von uns kommt, hier aus Europa, der größte Müllfaktor mit? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, dass man da irgendwie unbeliebt ist auf diesem Grund.
So, wir haben, ich könnte jetzt nicht sagen, also wir haben, man, das Müllproblem, das dann teilweise halt einfach, also man kennt es ja auch aus Marokko, wenn dann irgendwie, wenn es geregnet hat, dann hat es halt alles Spritzen und alles an die Strände bei den Orten gespült. Und im Senegal, da in Saint-Louis, war das halt auch alles, was die Leute halt dort reinkippen, weil da gibt es halt keine Müllabfuhr. Ja. Also, das waren jetzt, ja, man, was zum Beispiel auch krass war, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mittlerweile sind da eh einige Leute gefahren, da in Mauretanien gibt's ja diesen längsten Eisenzug der Welt, wo sie Eisenerz transportieren. Und das war halt so, der ist Kilometer lang, ja. Ich glaube, irgendwie 3 Kilometer oder so oder 4 Kilometer ist dieser Zug, ja, ein unglaublich schwer beladener. Und dort auch, ja, gab's ja diesen Schiffsfriedhof. Und das wollten wir eigentlich filmen. Und da haben sie ja, gibt's ja irgendwie 300 Schiffswracks, die teilweise aus China und Europa, das war halt so ein riesen Bestechungsding, wo die halt einfach ihre alten Schiffe dort geparkt haben, für ja, bezahlt haben, und dann sind die halt dort verschwunden, und die hat man halt sogar auf den Google Maps Karten gesehen, und da gab es eine Filmcrew, die einige Jahre vor uns dort eben gefilmt hat, auch Surfspots und so weiter, und wir wollten das halt auch filmen, und die haben sie dann aber in den Jahren davor weggeräumt. Wir hatten dann nur mehr ein paar gesehen, weil das ist irgendwie aufgeflogen. Irgendwie war da so ein großes Thema. Ja, die Reedereien, die haben das dann aufgeräumt, und dieser Schiffsfriedhof war dann nicht mehr so. Ja. Und also das zum Beispiel etwas zum Thema Müll, und wir verursachen das, und das war, und wir wollten es eigentlich noch filmen. Ja, das war für uns so von den Bildern her, und da waren wir halt enttäuscht, dass da halt keine Schiffswracks mehr, kein Friedhof mehr ist.
Ja, Kajak ist es.
Ja, und in Pafaya, na, wo war das? Bei der einen, wo diese Fähre, die ist auf Grund gelaufen, aufs Riff. Und da gibt es ja diese Surf-Szenen auch in dem einen, im Afrika-Film. Ja. Und das war ja Fähre, die quasi die Kanaren mit dem marokkanischen Festland da unten verbunden hat. Und dort waren die Locals zum Beispiel, die haben das ziemlich blöd gefunden. Weil dadurch sind quasi Touristen, dadurch sind Leute kommen, die auch ein Geld dort gelassen haben. Und da ist diese Fähre einfach auf Grund gelaufen, und dann haben sie den Fährbetrieb dort eingestellt. Also direkt von den Kanaren rüberfahren können. Also die hätten eigentlich gern mehr Gäste gehabt, weil da fährt ja niemand mit dem Auto runter. Und da hat es zumindest diese Fährverbindung gegeben.
Ja. Ja, es sind so Fragen, die ich mir echt dann öfter stelle, auch wenn ich darüber nachdenke, in so Gegenden zu fahren. Es gibt so viele Gründe, da, warum man als Mitteleuropäer, sag ich mal, unbeliebt sein könnte da, ne? Wenn ich auch so an ehemalige deutsche Kolonien oder so denke. Ne? Namibia ist ja auch ein großes Surfland, und da sind immer noch Gerichtsprozesse zum Völkermord von der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia und sowas ein Thema, und Leute, die sich dafür kämpfen, dass das anerkannt wird. Meine Freunde von mir waren jetzt gerade da, aber haben eher so die touristischen Pfade da betreten. Es gibt so viele Punkte, wo ich mir denke, wenn ich irgendwo hinkomme, hassen mich da nicht alle, weil ich so ein beschissener Deutscher bin.
Das ist ein sehr deutsches Problem.
Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Diese Denkweise.
Aber wir werden ja auch immer mit den Deutschen einen Topf geworfen, oder? Ja, das bist du immer German, wenn du Deutsch sprichst.
Ja, ich glaube, das Leid teilen die Schweizer und die Österreicher mit uns auf jeden Fall. Was ich mich noch gefragt habe, wie planst du das mit den Swells? wenn ihr jetzt da auf irgendeinen Filmtrip geht. Also das ist echt immer schwer planbar, keine Ahnung. Klar, ihr fahrt wahrscheinlich zur Season, aber so mit den Winden, keine Ahnung, in Portugal hast du aber mal eine Woche lang Nordwind, dann kannst du Surfen vergessen.
Ja, scheiße, ne?
Also, außer da, wo du wohnst, da ist gut bei Nordwind, aber...
Naja, wir hatten also zwei Dinge, ne? Du hast ja die zwei Seasons, wir hatten Frühling und Herbst, das war bei Old Young Sea, also beim ersten Movie hat man bewusst gesagt, okay, erster Filmtrip im Frühling, zweiter Filmtrip im Herbst. Und dann haben wir eine hohe Sicherheit, wenn wir beim ersten Trip irgendwie was nicht, dann füllen wir diese Lücken. Also das wird schon passen. Dann bist halt teilweise auch vor und zurückgefahren. Dass dann nochmal 100, 200 Kilometer, dass dann mal zurück nach Bilbao oder was, dass dann noch was mitnimmst, schon weitergefahren bist. Oder wir haben die Teams aufgeteilt. Das heißt, ein Team ist schon zur Story mit jemandem verabredet gewesen, das andere Team hat noch gewartet, den Swell abgewartet mit den Protagonisten oder umgekehrt, ist schon vorausgefahren. Das haben wir dann immer, also da waren wir immer in so kleinen Teams, in zwei Gruppen. Deswegen hatten wir halt in Afrika auch 4 Kameraleute dabei.
Ah, okay. Mhm. Das heißt,
zwei vollwertige Teams mit zweimal vom Landshooten, vom Wasserschooten. Ja, so. Quasi, dass wir immer zwei Engel hatten. Dadurch ist im Prinzip das Material, also ist insgesamt auch sehr, sehr hochwertig. Und in Afrika war es so, dass wir für Marokko, wir sind zu früh los. Wir mussten aber um die Weihnachtszeit zurück sein. Und wir sind dann im Endeffekt, was der Ende September, Anfang Oktober, und wir hatten in Marokko auf dem ganzen Trip eigentlich nichts. Es war windig, es hat geregnet und dann musste die Teil der Filmcrew, eine kleinere, noch einmal runterfliegen.
Ah, okay, dann zum Nachdrehen quasi.
Genau, und zum Nachdrehen, und das war dann aber auch am Auslaufen der Saison dann. Es war dann Richtung März und da hatten wir dann noch das Glück, dass wir dann den letzten großen Swell noch bekommen haben, genau wie die gebucht hatten. Und wir hatten halt dieses Fenster, also es war ein bisschen lucky. Dann hat man halt schon überlegt, dem Produktionsassistenten, dass wir Kamera-Equipment runterschicken und dass der das dann nachdreht. Das wäre halt dann der Plan C dann gewesen. Halt. Mhm. Ja.
Krass, ja, das ist irgendwie sowas, was ich mir total stressig vorstelle, weil, keine Ahnung, wenn man irgendeinen normalen Story-Movie dreht, kann man relativ viel planen, aber wenn man halt auf die Natur angewiesen ist, dann ist halt auch echt so viel Improvisation, kann ich mir irgendwie vorstellen.
Ist als Surfer selber schon scheiße oder schwer manchmal, wenn man dann auch noch irgendwie so eine Deadline mit einem Projekt hat, das viel Geld kostet auch, ne? Schon verrückt.
Ja, das ist dann halt, man muss dann halt irgendwo Entscheidungen treffen oder dann hast du halt das Thema, so wie man es, dass wir weiterfahren mussten und dann will aber der Regisseur noch was drehen in der Stadt und sagen, hey, da kommt das Swell, wir müssen los. Ja, und dann von daher, aus den Erfahrungen heraus haben wir immer, also versucht, zwei Teams zu haben, die sich dann aufteilen konnten.
Okay, ja, aber das ist sehr schlau tatsächlich. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sowas praktisch ist. Ja.
Ja, man muss halt überlegen, was das für ein Aufwand ist. Also du hast dann schon kleines Team, also im Vergleich zu einem Spielfilmdreh, aber du hast dann trotzdem du hast zwei Fahrzeuge, du hast jede Menge Leute, die Produktion musst du mal stemmen, ja, das musst finanzieren können.
Ja klar, jeder will ja auch seine Kohle.
Nun muss man ja auch sagen, dass bei so einem Film wie die jetzt von denen du beteiligt bist, irgendwo das Surfen natürlich das verbindende Element ist und auch eine wichtige Rolle spielt, aber irgendwo ja auch tatsächlich so die Handlungen und die Dokus über die Leute eigentlich im Vordergrund steht. Ich sag mal, wenn ich jetzt nur auf krasse Surf-Szenen aus bin, dann gucke ich mir was anderes an als die Filme. Und dafür, was da alles für krasse Geschichten erzählt werden, bis man so von den Leuten vor Ort hört oder auch Leute, die gar nichts mit Surfen zu tun haben, wo ihr teilweise dann mal reingerutscht seid mit, davon lebt das ja auch vor allen Dingen. Ne? Von daher entspannt ist das vielleicht auch ein bisschen, denke ich. Ne?
Genau. Aber weißt du, wir hatten auch in manchen Kinos, wir waren ja viel auf Tour dann auch. Wir haben ja in 25 Ländern auf Festivals und Deutschland, Tour, Österreich, Schweiz und überall wurde der Film gezeigt oder die Filme. Und dann hat es halt schon auch Leute gegeben, die sagen, ja, scheiß Surfen in dem Film. So, ja, geht ja. Ja, es ist jetzt kein Snapped. Aber dafür gibt's halt Geschichten, die halt inspirieren oder die halt irgendwie komisch, spannend, traurig oder was auch immer sein sollen. Ne?
Also immer je nachdem, mit welcher Erwartung man an sowas rangeht. Ja. Klar. Man enttäuscht immer irgendwelche Leute.
Deshalb mag ich immer die, hier so die European Film Tour oder Ocean Film Tour auch ganz gerne eigentlich. Die haben immer so einen schönen Mix. Die haben nur ein, zwei Filme, wo es nur um coole Szenen von irgendwas geht und dann ein, zwei, die wirklich nur so Dokus von interessanten Leuten sind, die irgendwie in Verbindung damit stehen. Für jeden was dabei dann immer. Das ist immer ganz nett.
Ja, voll. Da sind wir auch immer involviert oder teilweise involviert gewesen in solchen Touren. Aber es ist schon, was schon spannend ist, ist, weißt du bist mit dem Film und Produktion und hast Monate und Jahre investiert und dann sitzt jemand im Kino und sagt, ja, hat mir nicht gefallen.
Das ist traurig.
Ja. Und das musst auch einmal lernen, damit umzugehen. Ja, natürlich haben viele Sachen funktioniert, ja, und alle diese Filme haben die Schwächen und Stärken, ja, der eine ist zu lang, der andere, ja, da fehlt ein bisschen Surf und blablabla. Aber das ist schon auch so ein Thema, das man lernen hat müssen, so, du denkst, wow, es ist viel, der zweite Film ist viel besser produziert, alles eigene Musik komponiert, richtig geile Produktion. Und der Afrika-Movie ist nicht so gut angekommen wie der erste. Das Vanlife-Thema, das Natur-Thema, wir hatten da so einige Environmental-Topics drin und die Charaktere und die Afrika-Produktion war viel besser budgetiert, hat viel mehr neue Orte gezeigt, ja, aber ist im Summe beim Publikum weniger gut angekommen, hat bessere Musik gehabt, mehr Komposition, bessere Dramaturgie, viel mehr Artwork drumherum, ja, aber da, und mussten wir auch mal verdauen.
Primitive, ja. SurferInnen.
Aber das war ja nichts für mich, hey. Ich bin ja eh, damit sowas könnte ich gar nicht umgehen. Das ist krass, ja klar, wie kacke ist das? Da steckt mega viel Kohle, Zeit, Nerven, irgendwas drin. Und dann sagt jemand, das ist kacke.
Ja.
Aber die Mehrheit sagt hoffentlich, dass es gut ist, oder?
Ja. Das war schon toll. Bei dem Jamaica-Movie Louis Josek, großartiger Typ, ja, super Zusammenarbeit, Film fertig, sein Erstlingswerk, alles fertig, alle happy, super Musik im Film, super Material, dramaturgisch gute Dinge drin, geile Waves auch drin. Und dann gehen wir auf Filmtour und dritter Stop, müssen wir die Filmtour abbrechen, Covid. Ja.
Super.
Also, europaweite Tour mit, weiß ich nicht, 30 Kinostops und nach dem dritten muss man die Tour abbrechen.
Das ist mal mehr als
bitter. Also das muss erlebt man alles, ja. Und das ist bitter. Das ist wirklich bitter.
Ah, krass. Ja, klar. Aber das waren höhere Einflüsse irgendwie. Da hatte man halt natürlich echt dann gar keine Chance. Aber kam der Film dann trotzdem irgendwie gut an und auf seine Zahlen, die man sich so erhofft hat?
So, die Filmtour als solche waren dann vereinzelte Screenings. Ich glaube, ein wichtiges Filmscreening für den Louis war in Kingston.
Mhm.
In einem riesen Kino, wo die ganze Local Community und alle dort waren. Ich glaube, das hat dann ihn entschädigt und dass man dann auch auf Filmfestivals, er wurde dann ja auch eingeladen nach Australien zum Filmfestival und wir waren dann in Santa Barbara in Kalifornien, dort haben wir uns auch getroffen, da war ich gerade auf Kuba und diese Filmfestivals und diese Vorführungen, weißt du, das nicht nur auf Insta und YouTube und in den Streaming-Diensten läuft, ja, das sagen alle, sagen, hey, wow, super, ja, deine Filme sind auf Netflix, Disney Plus und so, ja, aber das Schöne als Filmemacher ist, wenn du quasi mit dem Film unterwegs sein kannst, diese Möglichkeit hast und du hast Leute, die bewusst hingehen, sich ins Kino setzen und die das dann feiern, weißt, und auf Filmfestivals, wo dann Zuspruch ist, wo das diskutiert wird und wo du merkst, so, dafür macht man das dann eigentlich.
Live ist immer also das geiler, filmische Werk, das wie ein Musiker, ja, auf die Bühne, ja, will, oder? Also, ja, ganz ehrlich.
Ja. Genau. Und das war dann schon, also wie wir da zusammen in Santa Barbara waren, das war schon großartig. Mhm. Weil du bist dann auf Tuchfühlung, weißt du, das ist ein Festival, wo dann auch Hollywood-Größen, da ist Brad Pitt dort, da sind alle. Ah, ja. Ja? Und du bist dann irgendwie, dein Film ist genauso viel wert wie eine Hollywood-Produktion,
ja,
wie dort läuft. Und das ist schon... Das macht schon richtig
das
Bock.
Das glaube ich, ja.
Kriege ich eine Gänsehaut gerade. Ich stelle mir das voll krass vor, wenn man da dann so auf einmal ein bisschen mitspielen kann.
Voll, ja.
Ja, du, wir sind damals, wie wir das erste, also ich bin ja, das ist vielleicht irgendwie auch interessant, ja. Also ich bin ja aufgewachsen, mein Vater war so ein erst in einem Kaff, ja, und da war so einer der ersten, der so eine große Schulterkamera gehabt hat und auch einen Computer und so im Dorf und hin und her. Und da war halt Hollywood immer so ein großes Ding und ich habe mir halt dann irgendwie, wenn wir mit dem angefangen haben, halt gewünscht, dass man irgendwo bei einem großen Festival in Kalifornien zum Beispiel den Film zeigt. Und das haben wir dann geschafft. Und dann sind wir dorthin, waren halt komplett ausgebrannt, hatten keine Kohle, wollten dann eigentlich, haben uns die Flüge nicht leisten können. Und dann haben die Freunde gesagt, hey, wenn ihr dann nicht nach Kalifornien fliegt, dann legen wir zusammen und wir zahlen euch den Trip. Und sind dann für diese Premiere nach Kalifornien und haben das überhaupt nicht gecheckt. Und das ist ein Festival, das ist außerhalb von LA, wo aber alle oder viele Hollywood-Stars leben, die nicht in Hollywood leben.
Ah, krass.
Ja. Ja, und dann hast du dort, wohnst du dann in so einer Rich Community und das war dann Couchsurfen und da haben wir irgendwie dort bei reichen Leuten gewohnt, die halt Filmemacher unterstützen. Und dann kriegst du Gästehaus, kriegst du, haben wir ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen und dann hat sich herausgestellt, dass wir quasi Nachbarn von Brad Pitt waren.
Geil, ja.
Und
Krass.
das ist so, du bist da einen Millimeter entfernt und unser Host, der Jim, hat dann halt dort angerufen, weil er den Security-Chef kannte und sagt, ja, ich habe da Filmemacher aus Österreich, die haben dann ein Surfding und super interessant und es könnte den Brad vielleicht interessieren und sagte, ja, wäre cool, wenn sie rüberkommen
Ja.
könnten. Nur Brad und Angelina sind gerade in Europa. Also, weißt du,
Wieder höhere Mächte.
du bist halt, aber was ist die Essenz? Ja, du bist dann am Abend, sitzt du dann in diesem riesen 2000 Stühle fassenden Kino, wo dann Produzenten, wo dann Filme diskutiert werden und plötzlich kommt dann Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese auf die Bühne für ein Bühnengespräch und du sitzt quasi ein paar Meter neben denen, ja.
Ja.
Und that's it, ja. Das, ich glaube, das auch zu Teil, ja, dass man mal von dem raus, was Film wirklich bedeutet und diese Welt und dass das eigentlich ja, es war Wahnsinn. Ja. Und dort dann auch in Kalifornien die Patagonia-Leute, Ryan Loveless, und die waren alle dort. Ja, und die haben das gefeiert. Und da waren die fettesten Surf-Fotografen, die man gekannt hat, weil es ja da auch eine starke Surf-Community dort gibt. Und die feiern dann deinen Film und du bist aus
Ja,
Österreich.
geil, ne?
You're not supposed to do a Surfing.
Ja. Wenn Ryan Loveless meinen Film feiern würde, dann könnte ich von dieser Erde gehen, Alter.
Du, ich hab letztes Jahr erst wieder eine Finne von ihm gekauft für meinen Single-Film und habe mich daran zurückerinnert und gesagt, diese Finne kaufe ich, weil ich kenne ihn. Ich bin mit ihm gemeinsam im Kino gesessen und ich mag seine Arbeit, ja.
Geil, welche hast du, die Weeboys finde oder die andere? So eine.
Wo war es jetzt gar nicht?
Ich habe
Ja.
nämlich auch eine,
Was ist das
nämlich.
für
Ich
eine?
habe also ja, ich habe mehrere Ryan
Ja.
Loveless finde. So ein geiler Typ, ey, krass. Ja, nur was ich dafür geben würde, den mal zu treffen. Und dann schaut ja auch noch deinen Film an.
Klingt auf jeden Fall nach
Ja.
erhabenen Gefühlen, ja. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch gerade so, wir haben schon gesagt, Surf-Travel ist auch durchaus viel befeuert durch Medien, ne, durch Filme. Was fällt euch denn, frage ich euch jetzt vor allen Dingen, ich kenne tatsächlich gar nicht so schrecklich viele Surffilme, muss ich zugeben. Was fällt euch denn ein, was euch besonders inspiriert, irgendwo mal hinzufahren? Also der Klassiker ist ja Endless Summer, den, glaube ich, viele nachbesucht mal haben, die verschiedenen Orte, ne? Die habe ich auch beide früher gerne geguckt und immer gedacht, da müsste man auch mal irgendwo hin. Aber was fallen euch noch für Filme ein, wo wirklich so, da muss die Welle muss ich unbedingt mal surfen oder den Ort muss ich mal sehen oder so?
Das ist ja immer die Frage, wie viel man da jetzt spoilert. Also ich habe jetzt letztens tatsächlich vom Andreas Müllner, der da in Afrika unterwegs war und dann einen kleinen Film draus gemacht hat, das habe ich ziemlich cool gefunden eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr
Ne.
das ist ja ein Riversurfer aus München und sehr umtriebiger Typ und der war da jetzt in Afrika in, ich glaube in Angola unterwegs.
Das habe ich gar nicht
Und
mitbekommen.
das habe ich ziemlich krass gefunden. Aber das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, Fabi, wie ist das bei dir? Was gibt's für dich für Orte, wo du
Es gibt einen Film, der hat mich total weggeschockt. Ich hoffe, du kennst den. Second Thoughts heißt der. Der ist mega alt. Also mega alt. Aber das ist so diese 90er Shortboard-Bananen-Kartoffelchip-Shortboard-Ära. Ist auch noch VHS gefilmt. Und der Film ist krank. Also die Boys lassen sich da aussetzen. Oh, ich weiß gar nicht, auf welcher Insel. Also sie sind auf jeden Fall in Bali, glaube ich, gestartet und haben sich dann da aussetzen lassen auf einer Insel, haben so das Nötigste nur mitgenommen, haben irgendwie so einen fetten Reissack mitgenommen, eine Ziege, ein paar Hühner, die Eier legen sollen und whatever. Und der Film nimmt dann auch, also das spoilere ich, glaube ich, ist einfach, weil ich es echt krass finde, der nimmt echt eine dramatische Wendung, weil die haben dann wirklich nur so mit Blättern versucht, das Wasser zu filtrieren und so. Und irgendwann hat es dann immer geregnet, dann sind sie fast out of water gewesen und aus der Insel gibt es ja nur Salzwasser und lauter so krasse Geschichten. Und dann zum Beispiel haben sie ja über Tage keine Fische gefangen und haben nichts mehr zum Essen gehabt. Und dann mussten sie diese Ziege schlachten. Und dieses Geräusch, wo die Ziege quasi ermorden, ist halt da drin. Und dieser Schrei, Alter, ich träume von dem manchmal, glaube ich. Also, und total krasser Film und total geil gefilmt halt so. Damals halt noch keine Action-Cams, die sind halt stehen in der Barrel mit der VHS in der Hand. Das finde ich so, also das ist so krass einfach auch. Also das sind echt, die sind nur die hohlsten Wellen gesurft dort. Und auch was mich da so befeuert an dem Film, ich schicke dem auch dem Benny, den musst du auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Mhm. Da gibt's so ein paar Passagen, da sind die kilometerweise quasi gepaddelt über die ganze Bucht, weil quasi die andere Bucht, also die andere Seite der Bucht lief. Und dann sind die aber darüber paddelt und haben die da ein zweites Camp aufgeschlagen, haben da im Nichts einfach gepennt ohne Essen, haben eine Wasserflasche für was ich wie viele Tage dabei gehabt. So, wo ich mir denke, so, Alter, wie pur ist das? Also super pur der Film, super echt und dann halt auch VHS. Ich lieb halt VHS, da kommt irgendwie mein Skaterherz hoch. So, ich bin so ein, bei mir im Schrank hier steht auch die VX1000. Ich hab glaube ich 5 verschiedene Sony VX Modelle, auch die ich tatsächlich immer noch viel benutze, weil ich ein totaler Fan bin.
Ja, dann wir hatten Missile oder Missile Deuce und die ganzen alten Skate-Movies.
Ja, voll.
Ja, da waren wir ganz tief drin.
Ja, das ist voll meine Ehre. Aber das ist auf jeden Fall, also der, um das nochmal abzurunden, das ist auf jeden Fall ein Surffilm, der hat mich immer so befeuert, dass ich mal voll gern auf so eine Insel ohne alles gehen würde. So. Also ich auch ohne alles. Wirklich nur so ein Surfbrett, vielleicht eine Plane, vielleicht irgendwas gegen Moskitos, irgendwie ein Netz oder so. Und dann mal gucken, was mir so die Natur an Essen bringen würde und irgendwie versuchen zu überleben.
Also, dann nimmst du mich auf jeden Fall mit den Gedanken. Das ist auch sowas, was bei mir dann irgendwie so die krasseste Welle, na gut, könnte ich ja eh nicht surfen. Von daher, das hat mich dann auch nie so mitgenommen, obwohl ich es gerne angucke. Aber halt so dieses Drumherum halt, ne, das ist irgendwie dann auch, wo ich dann ins Schwärmen gerate. Oder viel in Büchern, wenn ich drüber lese. Habe ich viel so Momente, glaube ich, wo da will ich auch mal hin.
Ich hatte für den Plan echt auch schon gefasst, nur noch ganz kurz. Also ich wollte das tatsächlich durchziehen und ich dachte mir, was ist der weirdeste Ort, wo man das machen kann? Und dann habe ich, also ich habe einmal über, ganz kurz habe ich über Helgoland nachgedacht, aber das ist mir zu snobby. Und dann war ich auf Bornholm, die Ostsee, dänische Ostseeinsel. Habe ich gedacht, wie geil wäre das, da irgendwo in den Bäumen, irgendwo in den Wäldern abzuhängen. Okay, anderes Thema. Ich habe dich gerade unterbrochen.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich weird, ja.
Ja, also ich glaube, wenn ich da auch gerade auf Afrika schaue, also ich glaube, Afrika hat noch viel, viel zu bieten. Und da kann man viel, viel machen. Aber es gibt schon noch ein paar Orte, wo ich dann auch gern hin möchte. Und doch schon einiges auch gesehen und aber es ist tatsächlich jetzt ein paar Jahre so gewesen, dass mich das jetzt gar nicht so gereizt hat mehr. Weil man irgendwie so mit den Kids, weißt du, wir haben 2 Kids und da überall hin zu traveln. Wir waren in Sri Lanka mit den Kids und wir waren auf Kuba Und es ist dann schon auch noch eine Mission, das dann auch noch mit Surfen unter einen Hut zu bringen. Und
da kann ich der Benny ein Lied davon.
Aber da gibt es schon.
Ja. Mein Struggle. Ja, nee, aber ist doch cool, wenn man trotzdem, ich meine, man sieht immer wieder Sachen und behält es im Hinterkopf und wer weiß, was sich nochmal so ergibt später, ne? Auch kann. Also auf jeden Fall Inspiration immer gute durch solche Sachen.
Apropos Inspiration, was es bei dir gerade? Gibt es irgendwas, was in der Mache ist? Sind irgendwelche Projekte in Planung? Irgendwas in Aussicht, wo wir zu sehen bekommen können?
Du, jetzt nichts Größeres in dem Sinne. Ich, nee, bist immer wieder. Ich habe ein paar, nicht wirklich was gemacht. Jetzt bin ich ein paar Mal wieder kontaktiert worden, schnupper bei so ein paar Projekten unterstützen. Das ist aber noch nichts Spruchreifes. Aber es könnte schon wieder was kommen. Könnten so ein paar spannende Sachen sein. Aber wie gesagt, also so eine Story wie die Boyle Story, also das, sowas würde mich mega reizen und mich reizt halt Afrika, da noch einmal was zu tun. Und muss ich sagen, würde mir sehr gefallen. Und dann gibt's halt auch so ein paar Dinge, die so off, also quasi so nicht klassisch sind. Also alles, was ein bisschen anders ist, aber nicht zu freakig, aber irgendwie einen guten Twist haben, ja, da bin ich schon offen. Aber momentan jetzt nichts, was in der Pipe in dem Sinn ist, dass man schon drüber reden könnte.
Also wenn du einen Typen filmen willst, der sich auf Bornholm aussetzt und
auf jeden Fall, ja.
Mit Dokumentation. The Starving of Fabi.
Vielleicht auch noch die Beule-Story ist schon zweimal gefallen. Da könnt ihr gerne auch mal beim Kuckhausen-Podcast reinhören. Die haben nämlich Beule zu Gast gehabt, der eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hat und lohnt sich auf jeden Fall. Einfach mal nach Beule.
Eine der sickesten Folgen seit langem, muss ich sagen. Eine der sickesten Folgen seit langem von allen, da zähle ich uns dazu, deutschen Podcasts im Surfen auf jeden Fall, wo ich gehört habe, muss ich sagen, da mich hat es so weggescheppert. Ich habe es dir direkt geschickt, Benny. Ich habe gesagt, hör dir das an, das ist krass.
Ja, definitiv.
Ja, da waren wir direkt neidisch, dass wir den nicht auf dem Schirm hatten und bei uns einladen konnten. Ey.
Stimmt, ja. Ich habe dem Till direkt danach, ich habe ihm eine kurze E-Mail geschrieben und er hat gesagt, Alter, wie krass ist die Story, wie geil war das Interview. Also, dass er den auch so.
Hat er was dazu gesagt, wie er auf den gekommen ist?
Nee.
Das würde mich ja auch interessieren. Ich meine, ich wundere mich ja auch manchmal, wo man die Kontakte manchmal dann doch über Ecken herkriegt, coole Kontakte. Mit die hat sich ja auch von alleine ergeben jetzt. Aber so, manchmal ist es wirklich schon verrückt, ne?
Ja.
Wo die auf einmal herkommen, die Leute.
Ja.
Aus allen Ecken kriechen die raus.
Also, ne, genau, Empfehlung auf jeden Fall, die Story sich anzuhören. Und deine Filme verlinken wir natürlich auch irgendwie, wo ich sie finde jetzt gerade, zumindest namentlich in den Shownotes, kann man einfach suchen und wer streamt gerade oder so, gucken. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
Und ich habe noch einen Movie, Alter. Ja? Ein Movie, der wird mich interessieren, ob du den gesehen hast, ob du sowas auch reizvoll findest. Das fällt mir nur gerade ein, weil das auch eine Destination ist, die mich interessieren wird. Hast du den Kamtschatka-Movie gesehen, den neuen? Da gab es ja mal schon einen mit Tom Curran. Und da gab es vor 2 Jahren einen in der Surf-Movie-Night. Mit
Chris Burkhardt.
Stimmt, ja.
Also den der Chris Burkhardt gemacht hat.
Sein. Ja.
War das der erste, oder danach auch noch einen? Einen habe ich gesehen. Ich glaube, das war der mit dem Chris Burkhardt. Den habe ich auf der Surf-Film-Nacht habe ich mal
gesehen. Ja, den meine ich dann. Ja, der andere war gar nicht. Den fand ich krass. Ja. Den fand ich so hardcore, diesen Film. Könntest du dir sowas vorstellen, so ein kaltes Land zum Gehen und irgendwie da halb zu erfrieren und halb zum Sterben?
Ich habe jetzt beim Surf-Film-Festival in Lissabon habe ich jetzt um den Gauchos del Mar, das sind zwei argentinische Brüder, die sind da ja in Patagonien unterwegs gewesen, haben jetzt in der Antarktis gedreht und dort surfen und das sind ja diese riesen Seelöwen und so Zeug, also nicht ohne. Und das ist schon, richtig zäh. Also dort, wo die dann hinstapfen, dort mit dem Booten, dann geht der Wind und dann haut sie dann den Segelboot fast um. So kalt, ja, so wie der Chris Burkhardt, der lebt ja auf Island, soweit ich weiß, und er hatte dann diesen North of the Sun, hat er dann gemacht, und Das ist mir, glaube ich, zu kalt. Das ist mir zu heftig. Also Chile, ich hab ja auch in Chile studiert und wir waren da halt Pichilemu und Punta de Lobos und da war es halt immer durch diesen Humboldt-Strom, hat das Wasser halt nie mehr als 14 Grad gehabt. Und was der...
So warm,
muckelig. Ja, okay, no. Und, ja, gut. Also für mich ist das okay.
14 Grad,
ich bin, ey. Ich bin da eher ein Warmdusch.
Oder ist Portugal auch scheiße? Das wird im Winter manchmal auch garstig, finde ich. Das geht auch 15, 16 runter manchmal.
Ja, das geht noch. Aber ich weiß nicht, in Galicien waren es halt irgendwie 12 oder 11 im Februar und in Chile waren es halt auch nicht mehr. Ja.
Das ist halt interessant, was da ein Grad ausmacht, ne? Wenn das in Wassertemperatur. Ne? Ich habe auch auf jeden Fall von irgendeinem Ocean-Film-Tour den Surfer Dan, hieß er, glaube ich, der in Alaska unterwegs war und da irgendwie da so, auch so kleine Wellen gesurft ist in Erinnerung. Also ja, das ist natürlich ein anderes Thema für sich wieder, ja.
Die Wellenlänge Spotify-Playlist.
Vielleicht noch so abschließend. Letzte Woche hatten wir ja an die Spieß mit dem Blue Mac Surfmagazine. Auf jeden Fall natürlich genau so ein Thema, wo man auch Bilder sieht und sagt, da will man unbedingt hin. Und der Andi hat mir im Nachgang noch eine per Mail geschickt. Er hört unseren Podcast auf jeden Fall auch immer mal wieder und möchte gerne was in unsere Spotify-Playlist beitragen. Wir haben die ja fast nur noch unter uns jetzt immer zuletzt gehabt, Fabi, ne? Und ab und zu bei Stammtischrunden frage ich dann mal. Aber er möchte auf jeden Fall gerne zwei Songs reinvoten, nämlich einmal Moshiba mit Enjoy the Ride für die Entspannungsliste und ich habe mich sehr gefreut, er möchte gerne die Ärzte mit Junge in die Energieliste haben, was ich irre cool fand, weil es gerade so super gut für mich persönlich passt, wo sich gerade die neue Jugendorganisation der AfD gegründet hat und ich musste wieder an Joko und Klaas ihr Kommentar denken. Früher, wenn man schocken wollte, wurde man Punk, heute wird man Patriot. Von daher auf jeden Fall Junge kommt in die Playliste rein. Und Andi, dich möchte ich natürlich dann auch gern einladen. Wenn du auch zwei Songs hast, ich habe dich vorgewarnt, dann schieß mal los, was du reinvoten würdest.
Ja, glaube ich eh. Ich habe Porcelain von Moby, ein Klassiker. Ist ja aus, ja, aus The Beach. Also den hat es mit, das ist aus dem The Beach Soundtrack, ja, mit Leonardo DiCaprio. Und der war quasi, der hat mich über, also immer noch auf Surftrips. Also dieser Song begleitet mich seit gefühlt mein ganzes Surferleben. Und Kari Kari. Summer Sun. Kari Kari sind zwei Österreicher, die aber ziemlich krass international steil gehen und finde ich eine coole Nummer, die auch schiebt. Ja, die schiebt auch ordentlich an. Und die haben sich irgendwie zur Mission gemacht, sie wollen in einem Quentin Tarantino-Film einen Track beisteuern und dementsprechend ist ihre Musik sehr Quentin Tarantino-like. Also kann man sich auch gut.
Das ist ja klassischer Surfrock, also ja. Geil, das freut mich immer. Da freue ich mich immer drüber. Ja, schön. Perfekt. Ich würde dann fast beenden. Ich habe noch einen kurzen Teil, den ich noch vergessen habe. Den würde ich noch kurz mit reinnehmen. Dann mache ich kurz hinterher dann und stelle noch eine kurze Frage. Dann sind wir durch. Ganz schön lange dabei. Aber dann würde ich erst kurz so jetzt irgendwie abmoderieren. Ja, geil. Damit würde ich dann auch fast sagen, wir sind schon lange am Quatschen, machen wir Schluss für heute. Ganz, ganz, ganz viele Infos, ganz viele tolle Stories und ich glaube, wir haben den Faden zum Thema Geschichte des Surf-Travels immer mal wieder verloren, aber der Untertitel ist ja auch in Bezug auf Surffilme und ich glaube, da haben wir sehr viel erörtert hier heute. Fabi, wenn nicht noch irgendwie Fragen von dir sind, dann würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal vorerst beenden.
Ich bin wunschlos glücklich, war irgendwie ein spannender Rundumschlag in alle Richtungen. Von allem ein bisschen was, das ist schon mal gut.
Ja, denke ich auch. Dann vielen Dank, Andi, auf jeden Fall für die spannende Folge heute. Und wir freuen uns auf weitere Projekte.
Ja, danke vielmals. Danke, dass ich dabei sein konnte. Hat wirklich Spaß gemacht.
Okay, dann mal rauf auf Bord und Action!
Hey Slater, ich hab keinen Bock, dass du mich filmst. Mann, ey, du musst auch jeden Scheiß gleich über mit aufspringen, ne? Lass mich anders surfen und filme ich eh nicht. Hey Mann, ey, ich dachte, wir machen einen geilen Film. Support your local Flusswelle hier, ey. Wenn wir schon mal hier keiner da ist, sonst wir hier alleine sind, dann wird die Gelegenheit, richtig zu shredden, für geile Bilder zu produzieren. Da freut sich doch jeder drüber. Ja, außer mir. Ich hab vielleicht keinen Bock, irgendwo den Film in der Glotze zu laufen. Schon mal drüber nachgedacht? Ach komm, Telly. Hau rein, los, die Kamera läuft. Slicker, ich sag's dir, ich spring jetzt auf die Welle und du kannst dir vorstellen, was dir blüht, wenn du dich die Kamera ausmachst.
Ja, ja, wieso? Was willst du denn machen?
Ordentlich Spray produzieren, du Affe! Nicht dein Ernst hier, also, hier, Gott sei Dank ist das Ding was verfetzt.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.